Noch einmal guten Morgen von meiner Seite. Ich habe es noch nicht geschafft, alle persönlich zu begrüßen. Das kommt vielleicht noch. Ja, Rüdiger ist ja heute super vorbereitet, hat schon das Thema genannt und schon die ersten Inhalte davon angedeutet. Also perfekte Hinführung. Vielen Dank. Es soll heute darum gehen, worauf es wirklich ankommt. So habe ich das Ganze mal überschrieben, worauf es wirklich ankommt. Und im Grunde genommen ist das alles noch in diesem Bereich von Freiheit und Verzicht, worüber Paulus gesprochen hat. Danke. Aber es ist in gewisser Weise auch ein Einschub, weil er nochmal ganz weit ausholt, bis zur Wüstenwanderung Israels. Und weil er noch einmal Schriftbelege bringt für das, was er bereits vorher gesagt hat in den vorherigen Kapiteln. Und er holt auch nochmal richtig Schwung, argumentativ und rhetorisch, für das, was dann als nächstes kommt. Wir haben ja hier immer nur einen relativ kleinen Zeitraum und können deswegen auch nur kleine Ausschnitte uns anschauen. Aber wenn ihr jetzt die Korintherbriefe lest in diesem Monat, dann achtet doch mal auf die großen Bögen, auf die große Rhetorik, die Paulus macht von einem Kapitel zum nächsten, wo er Argumente und Gedanken manchmal 3, 4 Kapitel hinterher wieder aufgreift. Also das ist ganz faszinierend, wie er rhetorisch das auch alles so entwickelt. Das kann heute nur am Rande, wenn überhaupt, Thema sein, aber wir wollen uns heute konzentrieren auf dem Text in dem 1. Korintherbrief, Kapitel 10, zunächst die Verse 1 bis 13. Und heute wird es dann auch ganz praktisch, ganz realitäts- und lebensnah. Aber zunächst ein kurzer Rückblick zu dem, was wir das letzte Mal uns angesehen hatten. Der Teil also davor, den hatte ich damals so als Struktur zusammengefasst in einer Tabelle am Ende. Und da gab es zunächst in den Zeilen 3 Möglichkeiten für unser Leben. Die Zielscheibe deutet das schon an. Entweder sind wir ohne Ziel unterwegs oder wir sind unterwegs mit einem irdischen Ziel oder sind unterwegs mit einem ewigen Ziel. Das hatten wir das letzte Mal gesehen. Und dann gab es verschiedene Möglichkeiten, diese Ziele zu verfolgen, und zwar entweder ohne Begeisterung oder mit Begeisterung. Und Begeisterung meint hier nicht Happy Clappy. Das war so der erste Begriff, der mir einfiel dazu. Happy Clappy habe ich dann nachgeschlagen und war ganz überrascht, dass im Cambridge Dictionary tatsächlich steht, dass es ein christlicher Begriff ist. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das wäre irgendwas, wo alle lustig und fröhlich sind. Auf dictionary.cambridge.org heißt es zu Happy Clappy: used to describe Christians who sing, talk and shout enthusiastically during their religious ceremonies and who try to persuade other people to join them. Auf Deutsch etwa so viel wie: dieser Begriff wird verwendet, um Christen zu beschreiben, die singen, reden und begeistert schreien während ihrer religiösen Zeremonien und die versuchen, andere davon überzeugen, sich ihnen anzuschließen. Happy Clappy. Das ist gerade nicht gemeint, sondern hier geht es um den Heiligen Geist. Also wenn ich von Begeisterung spreche, meine ich hier, dass wir den Heiligen Geist haben mit Begeisterung oder eben nicht haben ohne Begeisterung. Natürlich kann man auch weltliche Begeisterung in die Gemeinde transportieren, ist aber im besten Falle nicht schädlich, wahrscheinlich auch nicht nützlich. Also lassen wir jetzt hier weg, kein Happy Clappy. Naja, und wenn wir ohne Ziel und ohne Begeisterung, also ohne den Geist Gottes im Leben unterwegs sind, dann landen wir wahrscheinlich irgendwo im Nirgendwo. Keiner weiß, wo das dann endet, aber jedenfalls nicht bei Christus. Ohne Ziel und mit Begeisterung gibt es wahrscheinlich nicht, wüsste ich nicht, was das sein sollte. Also wenn wir den Geist Gottes haben, dann haben wir auch ein Ziel vor Augen, haben wir ja eben schon von gesungen. Wenn wir irdische Ziele vor Augen haben, dann ist es eigentlich ja, ohne Begeisterung eigentlich passt das nicht. Wenn wir Gottes Geist nicht haben, sind wir nicht gerettet. Aber wenn wir gerettet sind, dann als Christen, wie durchs Feuer. Und wenn wir ein ewiges Ziel haben, ohne Begeisterung, dann ist es ein mühsamer und halbherziger Weg aus eigener Kraft. Wir dämpfen den Geist Gottes und haben vielleicht nur ein ganz bisschen Spielraum übrig für das Wirken des Geistes. Und das wird aber ein mühsamer und halbherziger Weg, dann die Ziele Gottes aus eigener Kraft zu erreichen. Das ist also nicht gut bis gar nicht möglich. Und wenn wir aber nach einem ewigen Ziel streben und dem Geist Gottes freien Raum lassen, ihn nicht betrüben, ihn nicht dämpfen, dann haben wir eine Bereitschaft zum freiwilligen Verzicht. Das war das, was wir uns das letzte Mal angesehen hatten. Und heute soll es insbesondere nochmal um diesen Unterschied gehen. Ob wir jetzt eben mit unserem Herzen dabei sind oder eben nicht, ob wir dem Geist Gottes Raum geben oder eben nicht. Und was Paulus dazu zu sagen hat, das sehen wir jetzt zunächst einmal in unserem Text. 1. Korinther 10, 1 bis 13. Schlag gerne mit auf, wir werden da immer wieder drauf zurückkommen. Denn ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis darüber seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden und alle dieselbe geistliche Speise aßen und alle denselben geistlichen Trank tranken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war der Christus. An den meisten von ihnen aber hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste hingestreckt worden. Diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen, damit wir nicht nach Bösem gierig sind, wie jene gierig waren. Werdet auch nicht Götzendiener wie einige von ihnen. Wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder zu essen und zu trinken und sie standen auf zu spielen. Auch lasst uns nicht Unzucht treiben, wie einige von ihnen Unzucht trieben. Und es fielen an einem Tag 23.000. Lasst uns auch den Christus nicht versuchen, wie einige von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Murrt auch nicht, wie einige von ihnen murrten und von dem Verderber umgebracht wurden. Alles dies aber widerfuhr jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sogar dass ihr sie ertragen könnt. Ja, die Gliederung folgt heute dem Text und den ersten Punkt habe ich mal überschrieben mit Israel unter der Lupe, denn da blickt Paulus zurück in Israels Geschichte und greift da so das ein oder andere auf, insbesondere aus der Wüstenwanderung des Volkes. Und das sind die Verse 1 bis 5. Dort heißt es, denn ich will nicht, und das schreibt Paulus zwar an die Korinther, ich denke, das gilt aber auch für uns. Ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis darüber seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden. Die wurden also sogar getauft. Also natürlich nicht im wirklichen Sinne, aber Paulus verwendet hier ja ganz bewusst diesen Begriff, weil er die christliche Taufe kennt und im übertragenen Sinne stellt er also diesen Durchgang durch das Meer auch als eine Taufe dar und knüpft daran an und sagt, naja gut, es gibt heutzutage auch Menschen, die sind immer mit dabei. Die sind unter der Wolke, die kommen vielleicht in die Gemeinde, die sind vielleicht sogar getauft. Und Vers 3 heißt es dann, und alle dieselbe geistliche Speise aßen und alle denselben geistlichen Trank tranken, denn sie tranken alle aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete, der Fels aber war der Christus. Und das erinnert daran, dass die Israeliten eben von Gott versorgt worden sind mit dem Manna, hier links unten abgebildet, und dass sie eben auch mit Wasser versorgt wurden aus dem Felsen, das rinnt da rechts raus. Und das soll wohl Mose sein, der noch daneben steht mit seinem Stab. Der Fels aber war der Christus, macht Paulus hier wieder eine Anwendung, die wir auch schon kennen, dass Christus der Fels ist, auf dem wir unser Haus bauen sollen, und so, es kommt an verschiedenen Stellen wieder vor. Und dass der Fels eben symbolisch den Christus darstellt. Da will ich aber jetzt nicht zu weit in die Tiefe gehen, da kann man jetzt noch nachdenken darüber, warum Mose eigentlich bestraft wird, als er auf den Felsen geschlagen hat und so weiter. Und dann heißt es aber in Vers 5, an den meisten von ihnen aber hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste hingestreckt worden. Waren alle mit dabei, sind alle aus der Sklaverei ausgezogen, sind alle von Gott durch wunderbare Weise, durch große Wunder und Zeichen versorgt worden. Sie haben alle die Wunder auch an Sinai gesehen, aber an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Der Volksmund sagt, dabei sein ist alles. Hat, glaube ich, was mit Olympia zu tun oder so. Dabei sein ist alles. Also bei Christus gilt das ganz und gar nicht. Denn an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Sie hatten die Wunder gesehen. Sie hatten Gottes Wirken, von Gottes Wirken profitiert. Aber Gott hatte kein Wohlgefallen an ihnen. Warum nicht? Denn sie wurden in der Wüste hingestreckt, heißt es dort. Ja. Aber warum? Warum sind sie hingestreckt worden? Warum hatte Gott kein Wohlgefallen an ihnen? Dazu kommt Paulus jetzt, und das ist unser zweiter Punkt, den ich überschrieben habe mit Vorbilder für uns. Verse 6 bis 11. Die Idee habe ich aus Vers 6 entnommen, ne? Da ist, schreibt Paulus von den Vorbildern. Und dort fordert er die Korinther auf, dass sie eben nicht nach Bösem begierig sein sollen, wie es jene waren. In Vers 6 heißt, diese Dinge sind aber als Vorbilder für uns geschehen, damit wir nicht nach Bösem gierig sind, wie jene gierig waren. Das ist sozusagen, glaube ich, die Überschrift, die so ein bisschen über dem Ganzen steht, was jetzt noch kommt. Die Elberfelder Bibelübersetzung ist die einzige Übersetzung, die dann in Vers 7 am Anfang werdet auch schreibt, also diesen Begriff auch verwendet, der dann ja, wenn man das auf das Böse aus Vers 6 bezieht, bedeutet das Böse auf der einen Seite und auch etwas anderes, gucken wir uns gleich an. Die anderen Bibelübersetzungen haben dieses auch so nicht. Und ich hatte auch den Eindruck, dass man das nicht zwingend aus dem Grundtext so übersetzen muss. Also insofern scheint mir das doch eher so eine Zusammenfassung zu sein, dass Paulus erst einmal sagt, seid nicht nach Bösen begierig. Und dann zählt er auf, was das eigentlich bedeutet, nach Bösen begierig zu sein. Und da wird es dann plötzlich ganz praktisch. Und das Erste in Vers 7 ist dann, dass er sagt, die Israeliten sind Götzendiener geworden. Vers 7, werdet auch nicht Götzendiener wie einige von ihnen, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder zu essen und zu trinken und sie standen auf zu spielen. Ja, worum ging es da? Das Zitat ist aus 2. Mose Kapitel 32, Vers 6. Dort heißt es, früh am Morgen standen sie auf, brachten Brandopfer dar und führten Tiere für das Heilsopfer herbei. Das Volk setzte sich zum Essen und Trinken und stand auf, um sich zu vergnügen. Aber diese Opfer brachten sie leider nicht für Gott, den Herrn, sondern für ein goldenes Kalb, das sie aus ihrem Schmuck dem Aaron haben machen lassen. Aaron musste also ein goldenes Kalb erstellen und das sollte eigentlich gar nicht eine Konkurrenz zu Gott werden, zu dem Herrn der Herrscharen. Das sieht man so ein bisschen daran, wenn man in Vers 4 schaut. Da sagten sie ja, Israel, das ist dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Sie dachten oder sie sind jetzt davon ausgegangen, dass dieses Kalb eben dasjenige war, das sie aus Ägypten geführt hat und dass sie jetzt den Gott, den sie ja nicht sehen konnten, sozusagen einen Körper gegeben haben, als Kalb in Gold. So, Gold ist ja auch was Wertvolles, ne? Also, passt ja vielleicht. Natürlich nicht. Sie verehrten Gott in dieser Art auf völlig falsche Art und Weise, so wie Gott das eben gerade nicht wollte. Und auch wir tun gut daran, den Herrn so zu verehren, wie er uns in seinem Wort aufgetragen hat. Dass wir also darauf achten, Gott so zu verehren, wie er das gerne möchte und nicht irgendwie anders. Und das Thema Götzendienst kommt interessanterweise im Neuen Testament nochmal in einem ganz anderen Zusammenhang vor, nämlich in Kolosser 3, Vers 5. Dort heißt es, dass Habsucht Götzendienst ist. Also alles haben wollen, auch das steht uns als Christen, denke ich, nicht gut an. In Vers 8 heißt es dann, auch lasst uns nicht Unzucht treiben, wie einige von ihnen Unzucht trieben, und es fielen an einem Tag 23.000. Der Kontext hier ist der, dass Bileam, ein Prophet, aber nicht von den Israeliten, dass Bileam von dem König der Moabiter gerufen wurde, um Israel zu verfluchen. Und Bileam hat schon gesagt, ja gut, okay, ja, ich kann aber nur sagen, was Gott mir aufträgt, dass ich es sagen soll. Ich kann nicht einfach irgendetwas sagen. Und dann kommt es dazu, dass er mehrfach immer wieder nacheinander das Volk eben nicht verflucht, so wie der Moabiterkönig das gerne wollte, sondern es segnet. Und dann zu seiner Entschuldigung sagt, ja, wenn Gott im Himmel sagt, ich soll das Volk segnen, dann kann ich ja nun nichts anderes tun. Aber er gibt dem Moabiterkönig einen Tipp, wie man vielleicht doch noch gegen das Volk Israel vorgehen kann, nämlich indem man es zur Unzucht verleitet mit den Töchtern der Moabiter. Also, das ist sozusagen der Kontext. Bileam empfiehlt Unzucht mit den Töchtern der Moabiter. Kann man nachlesen im 4. Buch Mose, Kapitel 25. Und dann hat der Herr eine Plage geschickt mit insgesamt 24.000 Todesopfern, davon 23 an nur einem Tag. Das lesen wir hier bei Paulus. Und auch dieses Risiko besteht für uns natürlich ganz genauso, dass wir anfangen, sexuell unmoralisch zu werden und Unzucht zu treiben. Und eben, also manchmal überrascht es mich auch, wie leichtfertig junge Leute damit umgehen, sich einen Partner zu suchen und gar nicht danach fragen, ob der überhaupt auch Christ ist. Wenn ich auf meine Ehe zurückblicke, auf die Jahre, die wir jetzt schon zusammen hatten und auch auf die geistliche Gemeinschaft, die wir in diesem Zusammenhang hatten und all das, was da jetzt inzwischen schon gelaufen ist, also wenn ich mir vorstelle, dass meine Frau den Herrn nicht kennen würde, das wäre eine Katastrophe. Also kann ich niemandem auch nur im Entferntesten empfehlen, jemanden zu heiraten als Christ, der den Herrn nicht kennt. Das macht sehr viele Sachen sehr viel schwieriger und kann sogar in die Katastrophe führen. Und erst recht natürlich nicht Unzucht treiben im Sinne von ohne Trauschein zusammenleben oder was auch immer es da für Möglichkeiten gibt. Also auch das ist etwas, was Gott nicht möchte. Und in Vers 9 kommt jetzt ganz was Merkwürdiges. Da steht jetzt, dass die Israeliten Christus versucht haben. Dabei war der damals ja noch nicht mal geboren. Also, lesen wir nochmal Vers 9. Lasst uns auch den Christus nicht versuchen, wie einige von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Was war das mit den Schlangen für eine Geschichte? Das steht im 4. Buch Mose, Kapitel 21, in den Versen 4 bis 9. Dort heißt es, und sie brachen auf vom Berg Hor auf dem Weg zum Schilfmeer, um das Land Edom zu umgehen. Und die Seele des Volkes wurde ungeduldig auf dem Weg. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose: Wozu habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt? Damit wir in der Wüste sterben? Denn es ist kein Brot und kein Wasser da. Und unsere Seele ekelt vor dieser elenden Nahrung. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk und sie bissen das Volk und es starb viel Volk aus Israel. Ja, Ungeduld, Unglaube und Undankbarkeit waren hier die Probleme des Volkes Israel. Das Volk wurde ungeduldig, weil sie so lange in der Wüste unterwegs waren. Vielleicht ähnlich wie wir vielleicht auch ungeduldig werden, weil wir durch diese Welt gehen und der Herr immer noch nicht wiederkommt und wir jeden Tag erleben müssen, wie wir ja im Grunde in einer geistlichen Wüste unterwegs sind. Das Volk wurde undankbar, weil sie das Manna nicht mehr mochten und sie glaubten nicht, dass Gott sie versorgen würde mit allem, was sie nötig hatten, Wasser und Essen. Und inwiefern versuchten sie jetzt den Christus? Also der erste Punkt ist ja, Christus lebte schon ewig. Ist nicht erst in die Existenz gekommen, als er geboren wurde, sondern die Geburt war ja nur die Menschwerdung des Christus. Aber die Schrift sagt uns, Christus lebte schon vor Grundlegung der Welt. Und Christus wird hier wieder mit Gott identifiziert, demgegenüber ja die Israeliten sich so benommen haben. Und das Zweite ist natürlich beim Thema Versuchung, eigentlich ist es hier ja umgekehrt. Eigentlich war das doch eine Versuchung für die Israeliten, dass sie durch die Wüste gingen, dass sie nur ein einfaches Essen zur Verfügung hatten, reichte, aber das war eine Herausforderung für das Volk Israel. Und frei nach dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung, haben sie dann Christus, also Gott, versucht, indem sie eben ihre Ungeduld artikuliert haben, ihren Unglauben Mose und Aaron vorgeworfen haben und ihre Undankbarkeit Gott gegenüber bezeugt haben. Das heißt also, die Versuchung der Israeliten hat hier sozusagen zu einer Gegenversuchung des Christus geführt. Ja, wie gehst du damit um, wenn du in eine Versuchung kommst? Versuchst du Gott dann auch durch Ungeduld, durch Unglaube und Undankbarkeit? In der nächsten Woche kommt bestimmt wieder die ein oder andere Versuchung, die ein oder andere Widrigkeit, in die der Herr uns hineingehen lässt. Niemand sage, wenn er versucht wird, er wird von Gott versucht. Gott versucht niemand. Aber Gott lässt es zu, dass wir vom Satan versucht werden. Und wir sollten das auch als solches wahrnehmen. Und vielleicht uns lieber fragen, was wir daran lernen können. Aber eben nicht so reagieren wie die Israeliten mit Undankbarkeit, Unglaube und Ungeduld. Übrigens, die von Schlangen gebissenen, die starben nicht, als sie dann auf eine von Mose hergestellte eiserne Schlange blickten. Mose sollte, das hatte Gott ihm gesagt, nachdem er gebetet hatte, eine eiserne Schlange an einem Stab erhöhen und jeder, der gebissen wurde, sollte diese Schlange anschauen, damit er nicht stirbt. Und der Herr bezieht das auf sich in Johannes Kapitel 3 in den Versen 14 und 15. Dort sagt Jesus: Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Und so dürfen auch wir, wenn wir gefallen sind in einer Versuchung, so dürfen auch wir, wenn wir den Christus vielleicht versucht haben, ihn anblicken und zu ihm kommen und dadurch ewiges Leben haben, weil er uns unsere Sünde vergibt. Er ist am Kreuz für die Schuld gestorben. Naja, und dann in Vers 10 heißt es, also der Katalog geht noch weiter: Murrt auch nicht, wie einige von ihnen murrten, und sie wurden von dem Verderber umgebracht. Das Murren. Da ist vielleicht 4. Mose 14 gemeint, die Angriffe gegen Mose und Aaron, oder 4. Mose 16 bis 17, die Rotte Koras, die dann verschluckt wurde, also scheinbar nicht komplett, aber zumindest die Redelsführer. Weil sie murrten gegen die von Gott eingesetzten Führer des Volkes, Mose und Aaron, und damit eben auch gegen Gott murrten. Murrt auch nicht, wie einige von ihnen murrten. Das passt gut zusammen, glaube ich, mit der Ungeduld, Unglaube und Undankbarkeit, ne? Das ist im Grunde auch sowas wie Murren. Und letzten Endes, wenn wir uns das erste angucken aus Vers 6, passt das auch alles unter die Überschrift, dass wir eben nicht nach Bösem begierig sein sollen. Alles dies aber, heißt es in Vers 11, alles dies aber widerfuhr jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Es ist also sozusagen 5:12. Auch heute noch. Der Herr kann jederzeit wiederkommen. Vielleicht kommt er heute Mittag oder nächste Nacht. Wir warten ja darauf, wir sehnen uns ja danach. Denn dann wird endlich unsere Hoffnung in Erfüllung gehen. Wir sind ja errettet auf Hoffnung hin, aber dann werden wir sie sehen, werden wir sie in der ganzen Fülle erleben und werden endlich ganz erlöst sein von unserem sterblichen Leben. Also wenn es jetzt 5:12 ist, dann ist es bald soweit, dann ist es bald 12 und dann gibt es endlich Mittagessen. In der Offenbarung, Kapitel 19, Vers 9 heißt es: Und er spricht zu mir, schreibe, glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und er spricht zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Aber wir haben dadurch, dass wir in diesen letzten Tagen leben, auch eine besondere Verantwortung. Denn wir haben ja diese Vorbilder im Wort Gottes. Wohl uns, wenn wir sie auch beachten, wenn wir davon lesen und wenn wir sie auch wirklich befolgen. Es kommt darauf an, was wir daraus machen. Sehen wir uns noch einmal den Kontext an im Korintherbrief. Äußerlich waren immer alle mit dabei, sogar getauft auf Mose. Aber ihre Taten zeigten letzten Endes, dass sie nicht mit dem Herzen dabei waren. Und der Herr der Heerscharen sagt zu Samuel diesen bedeutungsschweren Satz, als er, also Samuel und Gott zusammen sozusagen, den König David ausgewählt haben: Der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der Herr aber sieht auf das Herz. 1. Samuel, Kapitel 16, Vers 7b. Wir lesen zwar hier auch vom Volk Israel, nur von äußerlich sichtbaren Dingen, von ihrem Murren, von ihrem Aufbegehren gegen Mose und so weiter. Aber letzten Endes berichtet uns das Wort Gottes darüber auf eine Art und Weise, dass wir einen Blick in die Herzen dieser Menschen werfen dürfen und dass wir sehen, wie sie innerlich zu Gott standen, wie ihr Herz war. Es sind die sichtbaren Resultate, die hier uns zum Vorbild aufgeschrieben sind. Und es reichte eben nicht, immer dabei zu sein. Es reichte nicht, unter der Wolke mitzugehen. Es reichte eben auch nicht, immer sonntags in die Gemeinde zu kommen und sich aus dem Bett zu quälen. Es reicht nicht einmal, wenn man sich taufen lässt, wenn dazu der Glaube fehlt. Und es reicht auch nicht, die Hände zu falten und irgendwelche Worte zu sprechen, wenn es nicht von Herzen kommt und wenn es kein ehrliches Gebet ist. Und der Herr weiß, ob wir ihn lieben oder nicht. Der Herr weiß, ob wir seinen Geist haben oder nicht. Und wer den Geist nicht hat, der ist nicht sein, sagt Paulus im Römer Kapitel 8, Vers 9. Daher, Paulus kommt nun zum Ergebnis und wir damit zum unseren dritten Punkt. Und in Vers 12 geht es so weiter. Vers 12, daher, wer zu stehen meint, der sehe zu, dass er nicht falle. Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, so dass ihr sie ertragen könnt. Worauf es ankommt, Verse 12 und 13. Wer meint zu stehen, sehe zu, dass er nicht falle. Heißt das jetzt, wir müssen Angst haben? Nächste Woche, wenn wir meinen zu stehen, sollten wir Angst haben, dass wir nicht fallen? Nein, ich glaube, das ist hier nicht gemeint. Paulus erklärt das in Vers 13. Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Es geht um Versuchung. Und jetzt stellt er das auch tatsächlich so dar, dass die Korinther oder eben in dem Fall auch wir, dass wir versucht werden. Und es geht konkret um die Versuchung in der nächsten Woche, dass wir dann eben nicht murren, wenn wir in Versuchung kommen, nicht Götzen dienen oder Unzucht treiben oder den Christus versuchen und nicht begierig sind nach Bösem. Ist dein Herz begierig nach Bösem? Und Paulus sagt hier, keine Versuchung hat euch ergriffen, als nur eine menschliche. Das bedeutet so viel wie, dass die Versuchungen zum Leben dazugehören. Sie sind eben menschlich. Sie gehören zum Menschenleben dazu. Sie gehören zum Alltag dazu. Das ist nichts besonders Übernatürliches. Das ist etwas, was alle Menschen immer wieder erleben. Und der Herr ist dadurch in der Lage, das Verborgene in den Herzen zu offenbaren, sichtbar zu machen. Er schafft es, indem er uns beobachtet und zusieht, wie wir im Leben uns so geben, dass wir unser Herz nach außen kehren und den Menschen dann doch zeigen, wie es darin eigentlich aussieht. Aber der Herr setzt uns nicht schutzlos diesen Versuchungen aus, sondern hat auch immer, hier ist von einem Ausgang die Rede, er wird auch den Ausgang schaffen in Vers 13, er hat also immer eine Exit-Strategie für uns. Und es kommt darauf an, dass wir ihm das auch glauben. Dass wir bereit sind zu glauben, dass er für uns einen Ausweg hat und dass das der bessere Ausweg ist. Und dann werden wir, wenn wir versucht werden, eben nicht nach Bösem begierig sein. Und nicht zum Götzendiener werden und nicht Unzucht treiben. Und nicht den Christus versuchen und nicht murren, sondern beten, Herr, hilf mir, dass ich aus dieser Versuchung dir näher komme, dass ich daraus lerne, dass ich sie gut überstehe und dass ich letzten Endes wachse im geistlichen Leben und dir Ehre mache. Gib mir deine Kraft, damit sie in meinem Herzen wirkt, um die Versuchung zu bestehen. Und ihr Lieben, es ist ja tatsächlich so, es gibt große Versuchungen, aber es gibt auch viele kleine. Wie oft bin ich schon so sehr mit mir selbst beschäftigt gewesen, habe so sehr einfach nur an meine eigenen Belange gedacht, dass ich eine gute Gelegenheit, die der Herr mir geschenkt hat, einfach nicht gesehen habe. Und hinterher habe ich dann überlegt, ach Mensch, da hättest du doch das sagen können, hättest das Evangelium weitergeben können. Aber da war es dann zu spät. Und in dem Moment habe ich überhaupt nicht daran gedacht, weil ich viel zu sehr mit mir selber beschäftigt war. Und das brauchen wir, dass der Herr uns in solchen Versuchungen auch wirklich dann bei sich hält. Und wir können auch dazu beitragen, dass diese Dinge uns dann präsent sind, dass wir diesen Ausweg, den er uns zeigt, dass wir den dann auch sehen im richtigen Moment. Und zwar, indem wir uns mit seinem Wort beschäftigen. Denn da stehen die ganzen Handreichungen sozusagen drin, die wir brauchen, um zurechtzukommen im Leben. Und dann braucht es auch kein Happy Clappy mehr, sondern dann sind wir dadurch, dass wir leben, wie Christus das möchte, lebendige Beispiele für die Menschen um uns herum, die dann sehen, was Christus in uns wirkt und wie mächtig er ist. Und das ist ein gutes Zeugnis für ihn. Paulus schreibt im Römer 8, Vers 34 dazu zusammenfassend: Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Und daran wird noch einmal deutlich, dass es eben nicht unsere Kraft ist, sondern Christi Kraft. Die Begeisterung, die Kraft aus dem Heiligen Geist, die uns dann dazu befähigt, die Versuchungen auch zu bestehen und den Ausgang, den Gott geschaffen hat, zu sehen und zu nehmen. Und falls es Probleme gibt, gibt uns der Apostel Johannes noch ein Wort des Trostes mit. Das steht in 1. Johannes 2, in den Versen 1 und 2. Dort schreibt er: Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der gesamten Welt. Wir haben die Möglichkeit, wenn wir einen Fehler machen, dass wir Vergebung bekommen. Möge der Herr uns schenken, dass wir in der kommenden Woche in jeder Versuchung ihn anrufen und ohne zu straucheln stehen bleiben können, durch seine Kraft. Amen.